sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Spiegel wollen wir beginnen mit den EU-Verhandlungen mit einzelnen afrikanischen Staaten und wie es hier zu Freihandelsabkommen kommt. Diese werden dann euphemistisch auch teilweise als Entwicklungshilfe bezeichnet. Dieses wollen wir genauer betrachten. Dann schauen wir an die EU-Außengrenze und zwar nach Ceuta und betrachten dort die neuen Dimensionen der Abschottung. Ehe wir in Spanien die Verschärfung des Strafrechts und die Einschränkungen der demokratischen Protestmöglichkeiten betrachten. Und dann wollen wir genauer gucken, was eigentlich in der BRD passiert mit Drohnen. Also die Einführung der EU-Drohne ist ja gescheitert. Seitdem ist das Thema ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, da wollen wir genauer schauen, was es da Neues gibt. Und abschließend wollen wir uns mit der elektronischen Gesundheitskarte befassen. Ihr solltet ja alle zum Ende des letzten Jahres eure Passbilder einschicken bei den Krankenkassen. Das ist das, was wir im linken Medienspiegel diesmal behandeln wollen. Während über die Verhandlungen zwischen der EU und den USA zu sogenannten Freihandelsabkommen noch relativ breit berichtet wird, gibt es diverse Verhandlungen der EU mit einzelnen afrikanischen Staaten. Und diese wollen wir mal genauer betrachten und was für Konsequenzen dies vor allem für die dortigen Staaten hat. Und der Artikel, den wir hier für euch eingelesen haben, stammt aus der Konkret vom Februar und der heißt Gebt uns den Rest. Sie nennen es Entwicklungshilfe, wie die EU mit den Staaten Afrikas über Freihandel verhandelt.
Wenn es etwas gibt, was der bürgerliche Journalist über Afrika sicher weiß, dann, dass die Afrikaner im Grunde genommen selbst schuld sind an dem Elend und Chaos, in dem große Teile des Kontinents versinken. Während die Jahrhunderte kolonialer und neokolonialer Unterdrückung und Ausbeutung in der öffentlichen Wahrnehmung auch hierzulande immer stärker in den Hintergrund treten, gewinnt ein Diskurs an Gewicht, der Korruption und Machthunger der regionalen politischen Eliten für das Elend Afrikas verantwortlich macht. Nichts hätte dieses selbstverschuldete Elend Afrikas stärker befördert als die Entwicklungshilfe des Westens, lautet eine zentrale These dieses Interpretationsansatzes. Insbesondere der Spiegel hat sich in den letzten Jahren bei dieser ideologischen Transformationsleistung hervorgetan, mit der die Polemik gegen die marginalisierten und verelendeten Bevölkerungsschichten in den Zentren des kapitalistischen Weltsystems Sozialschmarotzer, faule Stützerempfänger, einfach auf das gesamte subsaharische Afrika übertragen wird. Afrikas Probleme seien von den Big Men des Kontinents hausgemacht. Sie hätten ihre Länder ins Verderben geführt, dozierte das Nachrichtenmagazin anlässlich eines Afrika-Schwerpunkts 2007. Die westliche Entwicklungshilfe, die voll an einem vagen Schuldgefühl gegenüber der Dritten Welt getragen werde, mache die Afrikaner zudem lethargisch. Durch die Gelder würden undemokratische und korrupte Regime davon abgehalten, sich zu reformieren und die Grundlage des westlichen Wohlstandes zu implementieren, eine freie Marktwirtschaft. In Afrika befänden sich einträgliche Geschäfte wie Bergbau oder Telefongesellschaften immer noch überwiegend in Staatsbesitz. Grund und Boden seien kaum privatisiert. Darum sind die Afrikaner arm. Und die Entwicklungshilfe hilft, dass das so bleibt. Sie ist im Kern eine Planwirtschaft, wenn auch eine chaotische. Als purer Nonsens wurden hingegen alle Überlegungen bezeichnet, die einen Zusammenhang zwischen westlichem Reichtum und afrikanischem Elend herstellen. Dieser neoliberale Standpunkt bildet inzwischen die Grundlage der Afrika-Berichterstattung bei Spiegel wie Spiegel Online. Noch im Januar 2014 klärte letztere seine Leser am Beispiel Tansanias darüber auf, wie Entwicklungshilfe das Land über Jahrzehnte in Stagnation und Korruption versinken ließ. Das Körnchen Wahrheit, das sich in dieser ideologischen Konstruktion findet, ist der Umstand, dass es sich bei der Entwicklungshilfe tatsächlich um ein Element einer kapitalistischen Planwirtschaft handelt. Denn jene sind von Staats wegen geplante und koordinierte Einsätze finanzieller Mittel, die vornehmlich der Wirtschaft der Geberländer zugutekommen sollen. Entwicklungshilfe ist längst zu einem festen Bestandteil der Wirtschaftspolitik der entwickelten Industriestaaten geworden, weswegen das deutsche Entwicklungshilfeministerium in einem seltenen Anfall von Ehrlichkeit Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, genannt worden ist. Die Offenheit, mit der das BMZ die Interessen der deutschen Wirtschaft verfolgt, findet in seinem aktuellen Entwicklungsprogramm Aid for Trade ihre Krönung. Dieses Projekt, das in ähnlicher Form von den meisten Industrieländern verfolgt wird, strebt schlicht einen Abbau der Handelshemmnisse in den Entwicklungsländern an. Laut der neoliberalen Grundprämisse dieser Entwicklungspolitik soll der intendierte Freihandel entgegen aller historischer Erfahrung zur wirtschaftlichen Entwicklung der Staaten des globalen Südens beitragen. Das BMZ spricht ausdrücklich von einer handelsbezogenen Entwicklungspolitik. Die konkreten Bausteine dieses Programms lesen sich folglich wie eine Wunschliste der deutschen Exportwirtschaft. Im Rahmen von Aid for Trade werden Entwicklungsländer auf internationale Freihandelsvereinbarungen vorbereitet und anschließend bei der Umsetzung dieser Vereinbarungen und der daraus resultierenden Verpflichtungen unterstützt. Hinzu kommen Maßnahmen zur Verbesserung des Geschäfts- und Investitionsklimas sowie zum Aufbau einer wirtschaftlichen Infrastruktur, die für den internationalen Handel besonders wichtig ist. Gefördert werden ausschließlich kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen in internationalen Lieferketten transnational agierender Großkonzerne einbringen sollen. Unter dem Rubrum handelsbezogene Anpassungsmaßnahmen sind zeitlich befristete Zahlungen an Entwicklungsländer vorgesehen, mit denen sie für den Wegfall von Zöllen und sonstigen Exportsteuern partiell entschädigt werden sollen. Die Bundesrepublik hat sich laut BMZ verpflichtet, jährlich 220 Millionen Euro in diese Form der Entwicklungshilfe zu investieren. Letztlich dient dieses Maßnahmepaket dazu, die betroffenen Entwicklungsländer auf die Verwertungsinteressen der deutschen Wirtschaft auszurichten. Es geht vor allem um den Abbau von Zöllen, um Investitionssicherheit und um die Herrichtung dieser Länder als verlängerte Werkbänke, in die arbeitsintensive Fertigungsschritte ausgelagert werden könnten. Dr. Boniface Mabanza, Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, nannte dieses Programm gegenüber konkret schlicht verkappte Exportförderung. Für die Bundesrepublik und die EU stelle Aid for Trade ein Instrument zur Verschleierung ihrer Exportinteressen dar, so Mabanza. Dabei flankiert diese Art der Entwicklungshilfe nur die gegenwärtig forcierten Bemühungen Brüssels, die Staaten Afrikas generell zur Unterzeichnung von Freihandelsabkommen förmlich zu nötigen. Im Rahmen der angestrebten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen Economic Partnership Agreements, EPA, mit den Ländern der sogenannten AKP-Gruppe, Afrika-Karibik-Pazifik-Gruppe, möchte die EU ein weitreichendes Schleifen der meisten Handelsschranken und sonstiger binnenökonomischer Schutzmechanismen in den Entwicklungsländern erreichen. Die Verhandlungen, die sich seit mehr als 10 Jahren hinziehen, will die EU nun mit aller Macht zum Abschluss bringen. Mitte 2013 hat Brüssel in übler neokolonialer Manier etlichen afrikanischen Staaten ein Ultimatum gestellt. Entweder sie unterzeichnen die EPA bis Oktober 2014 oder es werden ihnen sämtliche Handelserleichterungen mit der EU gestrichen. Hintergrund dieser Erpressung: Seit dem Cotonou-Abkommen vom Jahr 2000, mit dem die Verhandlungen über die EPA zwischen der EU und den AKP-Staaten initiiert wurden, haben letztere einen erleichterten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Für die Dauer der laufenden Verhandlungen wurden viele europäische Handelsbeschränkungen aufgehoben. Verhandelt wird dabei zwischen Brüssel einerseits sowie regionalen Wirtschaftsgemeinschaften und Verhandlungsgruppen der 79 AKP-Staaten andererseits, aufgeteilt in Zentral-, West-, Süd- und Ostafrika, wodurch die Machtungleichgewichte noch verstärkt wurden. Diese Tendenz zum üblichen Teile und Herrsche zeigt sich insbesondere darin, dass vom drohenden Entzug des präferentiellen Marktzugangs die am wenigsten entwickelten Länder Afrikas Least Developed Countries ausgenommen sein sollen. In der ostafrikanischen Verhandlungsgruppe, die aus den Ländern der ostafrikanischen Gemeinschaft besteht, East African Community, verfügt einzig Kenia über eine Volkswirtschaft, die nicht in die Kategorie der Least Developed Countries fällt und die nennenswerte Exporte in die EU verzeichnet. Wenn daher Kenia dazu genötigt werden sollte, als einziges Land der Region ein bilaterales Freihandelsabkommen mit der EU zu unterschreiben, droht der regionale wirtschaftliche Integrationsprozess der East African Community unterminiert zu werden. Einen ähnlichen Erfolg konnte die EU bereits in Zentralafrika feiern, als Kamerun dazu veranlasst werden konnte, als einziges zentralafrikanisches Land die EPA zu unterschreiben und 80% des heimischen Marktes für einen zollfreien Zugang der EU für eine Periode von 15 Jahren zu öffnen, wie die Internetpräsenz Business Kamerun meldete. Insbesondere der Landwirtschaftsminister habe dagegen protestiert, da diese Entscheidung zu einem Zusammenbruch der regionalen Wirtschaftsgemeinschaft CEMAC führen würde. Diese Verhandlungen der EU mit regionalen Blocks, die mitunter auf einzelstaatlicher Ebene geführt wurden, haben einige der ärmsten Staaten der Welt in Konkurrenzverhältnisse zueinander getrieben und regionale Integrationsprozesse revidiert, wodurch Brüssel harschere Konzessionen in Handelsfragen erreichen konnte, resümierte die NGO Friends of the Earth in einer diesbezüglichen Studie, Undercutting Africa. Dabei hat es sich sogar bis zu europäischen Wirtschaftswissenschaftlern und Regierungsberatern herumgesprochen, dass eine weitgehende Marktöffnung gegenüber der EU für Afrikas Staaten einem ökonomischen Selbstmord gleichkäme. Für Afrika wäre es eher unklug, der EU einen bevorzugten Marktzugang zu gewähren, bemerkte etwa der Ökonom Paul Collier, seines Zeichens Direktor des Zentrums für afrikanische Ökonomien an der Universität Oxford, im Gespräch mit der Deutschen Welle. Die Öffnung des Binnenmarkts für die überlegene und zu Teilen hochsubventionierte EU-Industrie dürfte nicht nur den Agrarsektor, sondern auch die Überreste der einheimischen Industrie in Afrika zerstören. Die EPA könnten etwa in Westafrika den Kollaps des verarbeitenden Gewerbes beschleunigen. Diese Einschätzung stammt aus Nachhaltigkeitseinschätzungen der EU-Kommission, die in der oben genannten Friend of the Earth-Studie zitiert werden. Boniface Mabanza stellt den von der EU mit aller Macht forcierten EPA ebenfalls ein miserables Zeugnis aus. Sie würden die Lebensgrundlage etwa der Kleinbauern durch die Überschwemmung der Märkte mit subventionierten und deswegen billigen Produkten aus Europa vernichten und damit die Ernährungslage vieler Länder katastrophal verschlechtern. Die Industrie würde kollabieren, während die Staatseinnahmen durch die Abschaffung der Zölle erodierten. Schließlich gingen die Handlungsspielräume der betroffenen Länder für die Entwicklung strategischer Allianzen untereinander durch die Oktroyierung der EPA durch Brüssel verloren. Die Afrikapolitik der EU scheint somit darauf aus zu sein, den Staaten Afrikas jede Möglichkeit zu nehmen, jemals eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung zu initiieren. Es wirkt fast so, als wolle Brüssel mit aller Macht die antiafrikanischen Ressentiments des Spiegels stützen. Die rabiate Strategie der EU lässt sich mit dem Vorgehen eines Drogendealers vergleichen. Nachdem in einer längeren Phase des erleichterten Marktzugangs wirtschaftliche Beziehungen zwischen der EU und Afrika ausgebaut wurden, soll die Drogen mit dem Entzug dieser Marktvorrechte die betreffenden afrikanischen Staaten zum Wohlverhalten nötigen. Dabei bilden die Freihandelsverhandlungen ein wichtiges Vehikel der EU, um sich in der regionalen Rohstoffkonkurrenz gegen China und die USA durchsetzen zu können, indem die rohstoffreichen Länder mittels der EPA möglichst eng an die Kandare genommen werden. Es sei vor allem die Konkurrenz der Schwellenländer, die verstärkt in Afrika auf der Suche nach Rohstoffen für ihre Industrie präsent seien, die Europa zu der harschen Liberalisierungsagenda treibe, bemerkten die Friends of the Earth in ihrer Afrika-Studie. Auch in den USA wird diese EU-Politik aufmerksam verfolgt. Voice of America berichtete vor wenigen Monaten, dass die potenziellen europäischen Handelsdeals mit afrikanischen Nationen in Washington sehr genau beobachtet würden, da die US-Administration ebenfalls dabei sei, ihr präferenzielles Handelsabkommen mit Afrika zu revidieren. Anders als Brüssel verlangen die USA bislang keinen gegenseitigen Abbau von Zöllen. Doch das dürfte sich angesichts der wachsenden europäischen Konkurrenz, die bei einem einseitigen Abbau von Handelsbeschränkungen zugunsten europäischer Konzerne einen entscheidenden Vorteil gewinnen würde, sehr bald ändern. Er glaube, es gebe eine signifikante Skepsis in den Vereinigten Staaten bezüglich der 2015 anstehenden Verlängerung des Handelsabkommens. Sollte ein einseitiger Zugang zu unserem Markt unsere Unternehmen in eine nachteilige Lage versetzen, bemerkt der US-Regierungsvertreter Michael Fuhrmann bei einem Treffen mit afrikanischen Handelsministern im August 2013.
Wenn Mensch die EU-Abschottungspolitik betrachtet, zeigt sich zu was verhohlen Phrasen, Demokratie, Menschenrechte und dergleichen geworden sind. Und hier wollen wir euch einen Artikel vorstellen von der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, der sich befasst mit den Verbrechen, die an der EU-Außengrenze am 6. Februar begangen wurden. Ceuta EU-Zaun. Neue Dimensionen der Abschottung werden bekannt. Am 6.2.2014 hat die Guardia Civil der spanischen Enklave auf Flüchtlinge, die den EU-Zaun zu umschwimmen versuchten, Gummigeschosse, Tränengas und möglicherweise sogar Bleikugeln abgeschossen. Einige kamen durch die direkte Gewalteinwirkung im Wasser um, andere ertranken. Die spanische Seite geht inzwischen von 14 Toten aus. Zum zweiten Mal musste der spanische Staat seine eigenen Darstellungen dementieren. Zunächst hat es offiziell geheißen, nur die marokkanischen, nicht aber die spanischen Polizisten und Gendarmen hätten Gewalt angewendet. Inzwischen liegen zahlreiche veröffentlichte Berichte über Lebende vor, die übereinstimmend das Ausmaß der Schüsse darstellen. Luftmatratzen und andere Schwimmhilfsmittel wurden zerschossen. Die Guardia Civil traf mit Gummigeschossen Köpfe der Schwimmenden. Es entstand Panik im Wasser und mindestens 14 Flüchtlinge wurden im Wasser tödlich verletzt oder ertranken. Inzwischen stellt sich heraus, dass mindestens 8 Flüchtlinge schwimmend den Strand auf der spanischen Seite erreicht haben, dort von der Guardia Civil mit vorgehaltenen Gewehren empfangen und sofort abgeschoben wurden. Über dieses und auch frühere Kollektivabschiebung sowie über die Gewaltpraktiken staatlicher Organe an der spanischen EU-Außengrenze entbrennt nun ein politischer Streit der Parteien, Menschenrechtsorganisationen und Medien. Die offiziellen spanischen und marokkanischen Falschdarstellungen wurden zunächst allein durch Angaben Überlebender durchbrochen, die sich bei flüchtlingssolidarischen Aktivistinnen und bei Medien meldeten. Sodann wurde ein Video veröffentlicht, das aus einem Haus auf der spanischen Seite direkt am EU-Zaun gedreht worden war. Es wurde zum Beweis dafür, dass mindestens 8 Flüchtlinge tatsächlich spanisches Territorium erreicht haben. Die spanisch-marokkanische polizeimilitärische Zusammenarbeit um Ceuta und Melilla sowie auf dem Meer ist viel weiter fortgeschritten als zwischen Italien, Tunesien und Libyen oder gar zwischen Griechenland und der Türkei. Die Hälfte der 5000 Flüchtlinge, die spanische Überwachungssysteme im letzten Jahr auf dem Meer zwischen Spanien und Marokko aufgespürt haben, wurden von marokkanischen Gendarmerie und Militärschiffen noch auf See übernommen und nach Marokko zurückgebracht. Die Abwehr von Flüchtlingen, die die EU-Zäune von Ceuta und Melilla zu überklettern versuchen, erfolgt in gemeinsamen marokkanisch-spanischen Operationen, die von spanischen Kommandozentralen gelenkt werden. Die Folge ist ein organisiertes Verschweigen des tatsächlichen Ausmaßes staatlicher Gewalt und extralegaler Abschiebungen. Es sind mehr und mehr die Flüchtlinge selbst, die dieses organisierte Blackout durchbrechen. Ihr kollektives Vorgehen gegen den EU-Zaun um Ceuta wie auch um Melilla zeugt von einer wachsenden existenziellen Entschlossenheit angesichts der Barbarei der EU. nächstes wollen wir schauen, was in Spanien passiert. Es gibt dort nicht nur eine katastrophale Verschärfung des Abtreibungsrechts, sondern es gibt auch ein neues Strafrecht, das die Möglichkeit von legitimen Protesten der Bürgerinnen stark einschränkt und unter enorme Strafen stellt. Und durch dieses Strafrecht wird es nicht nur dazu kommen, dass über Polizeigewalt zum Beispiel nicht mehr berichtet werden kann, sondern es wird auch dazu führen, dass Aktivistinnen mit horrenden Strafen überzogen werden. Das wollen wir genauer beleuchten mit einem Artikel außer Analyse und Kritik. Dieser Artikel heißt Polizeirecht statt Strafrecht. Als Reaktion auf die Explosion demokratischer Ansprüche werden in Spanien die Mittel der Politik neu zusammengesetzt. Und dieser Artikel ist eine Kurzfassung. Die Langfassung könnt ihr online finden unter juridicum.at. Aber jetzt zu dem Artikel Polizeirecht statt Strafrecht.
Nachdem der europäische Frühling 2012 in Spanien angebrochen war und auch ein Generalstreik die Verwertung des Kapitals unterbrach, ließ die spanische Regierung mit einem Gesetzesentwurf aufhorchen. Mittels einer Reform des Strafgesetzbuches sollten künftig unangemeldete Demonstrationen oder Protestcamps als Anschlag auf die Staatsgewalt geahndet werden können. Wer über soziale Medien zur Störung der öffentlichen Ordnung aufruft, riskiert sogar eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren. Der katalanische Innenminister kommentiert den Gesetzesentwurf mit den Worten: Wir brauchen ein System, das den Demonstranten Angst macht. Das spanische Gerichtssystem folgte bisher nicht dem politischen Wunsch nach mehr Repression. Deshalb kündigte die spanische Regierung Ende November 2013 ein weiteres Reformvorhaben an, obwohl die Reform des Strafrechts noch gar nicht umgesetzt wurde. Mit dem neu auf den Weg gebrachten Gesetz der bürgerlichen Sicherheit sollen 16 neue Verwaltungsstraftatbestände eingeführt werden. Margarita Robes, Richterin am spanischen obersten Gerichtshof, sieht das Gesetz in einer Linie mit bisherigen Versuchen zur Beschränkung von politischen Freiheiten. Ein Großteil der angedachten Verwaltungsstraftatbestände gleicht bereits existierenden Tatbeständen im Strafgesetzbuch. Das zeigt, dass die Entscheidungsmacht der Exekutive abseits der relativ autonomen Gerichte ausgeweitet werden soll. Das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit gliedert die neuen Verwaltungsstraftatbestände in leichte, Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, schwere, Geldstrafe bis zu 30.000 Euro und sehr schwere Vergehen, Geldstrafe zwischen 30.000 und 600.000 Euro. Den Plänen der Exekutive zufolge soll eine unangemeldete Demonstration vor parlamentarischen Einrichtungen und den Höchstgerichten in Zukunft mit bis zu 600.000 Euro geahndet werden. Mit einer Strafe in eben solcher Höhe werden Escraches belegt. Bei Escraches handelt es sich um eine in Lateinamerika entwickelte Protestform gegen Personen, die für politische Verhältnisse oder Verbrechen, oft gegen die Menschenrechte, verantwortlich gemacht werden. Beim Escrache werden durch Sprechchöre, Flashmobs oder andere kreative Aktionen die Arbeits- und Lebensabläufe der betreffenden Person gestört. Auch die Organisatorinnen einer Demonstration sollen mit der Höchststrafe belegt werden können, wenn es dabei zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Ein schweres Vergehen, das mit bis zu 30.000 Euro geahndet wird, begeht, wer nicht mit dem Beamten zusammenarbeitet, gewaltfreien Widerstand leistet oder einen Polizisten beleidigt, bedroht oder es am Respekt fehlen lässt. In diese Kategorie fällt auch das Abseilen von öffentlichen Gebäuden, um Protesttransparente anzubringen. Viele der neuen Verwaltungsstrafen stellen genau jene neuen Protestformen der sozialen Bewegungen unter Strafe, deren Strafbarkeit die spanischen Gerichte trotz einer massiven Anzeigenwelle bisher verneint haben. So sprach das für besonders schwere Straftaten zuständige oberste Gericht DemonstrantInnen, die 2012 versucht hatten, den Kongress einzukreisen, von dem Vorwurf einer strafbaren Handlung mit terroristischem Hintergrund frei. Joachim Bosch von den Richterinnen für Demokratie, Jueces para la Democracia, erkennt daher im Gesetz einen weiteren Schritt in Richtung Autoritarisierung, der darauf zielt, den Prozess gegen die Einschnitte in das Sozialsystem zu kriminalisieren. Da die Gerichte bisher nicht den Wünschen der Regierung nach der Etablierung eines Feindstrafrechts entsprechen, so Bosch, solle jetzt die Exekutive ermächtigt werden. Angesichts der sich aufstufenden Instabilitäten und des schmelzenden Konsens scheint es zu einem massiven Eingreifen der Staatsapparate in Ökonomie und Politik zu kommen, welches darauf zielt, die wettbewerbsorientierte Integration Europas vor ihrer Infragestellung zu bewahren und gleichzeitig zu vertiefen. Der sich darüber herausbildende autoritäre Wettbewerbsetatismus richtet sich dabei vor allem gegen die Kämpfe der Subalternen.
Er bietet eine Lösung der ökonomischen und politischen Krise durch repressive Herrschaftstechniken an, die mit einem Verfall der repräsentativen Demokratie, mit einer Aufwertung der Exekutiven gegenüber den Parlamenten, einer Verringerung der relativen Autonomie des Rechts und mit vielfältigen Einschränkungen der Grundrechte verbunden ist. Rechte, die man erst wirklich schätzen lernt, wenn sie einem genommen werden, Pulanzas. In Spanien äußert sich dies derzeit auch durch eine von Regierungsseite verstärkt vorangebrachte Konstruktion von Migrantinnen als kriminell, kostspielig und überschüssig. Repressive Praktiken werden in diesem Zusammenhang nicht gegen reale Bedrohungen der Herrschaftsverhältnisse in Stellung gebracht, sondern um die Staatsapparate durch das scheinbar durch die MigrantInnen angestoßene Wuchern der Gefahr zu legitimieren. Durch eine Notstandsverordnung hat Ministerpräsident Rajoy bereits dem Ausschluss aller MigrantInnen ohne Papiere vom Gesundheitssystem verfügt. Denn MigrantInnen, so die Begründung, würden die Krankenhäuser überfluten und hohe Kosten verursachen. Der Einsatz von Notstandsverordnungen zur Umsetzung solcher Sparmaßnahmen stieß dabei auf die Kritik von Verfassungsjuristinnen. Notstandsverordnungen seien ein Mittel für den Ausnahmezustand. Ihr wahlloser Einsatz unterminiere die Stellung des Parlaments, so Luis Aguiar de Luque, Professor für Verfassungsrecht, wofür diese den autoritären Wettbewerbsetatismus kennzeichnende Erosion und Umgehung rechtlicher Verfahren steht, brachte die Regierungssprecherin auf den Punkt. Die Notstandsverordnungen seien ein Weg zur Bearbeitung der tiefen Krise. Nach deren Lösung würden sich die Verhältnisse wieder normalisieren. In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass es gerade das Land Spanien ist, in dem das oben angesprochene Gesetz der bürgerlichen Sicherheit durchgesetzt werden soll. In Spanien hat sich die Wirtschaftskrise auf besonders dramatische Art und Weise entfaltet. Die drastischen Spar- und Restrukturierungsprogramme, die Ministerpräsident Rajoy auf Weisung der Europäischen Zentralbank teilweise ebenfalls in Form von Notstandsverordnungen verfügt hat, führen darüber hinaus zu einem weiteren Wegbrechen der Inlandsnachfrage und sorgen dafür, dass die spanische Wirtschaft seit 2009 nicht aus der Rezession kommt. Arbeitslosigkeit und Verarmung sind die Folge. Ab 2011 entwickelte sich vor diesem Hintergrund eine facettenreiche Bewegung. Am 15. Mai besetzten die sogenannten Empörten, Indignadas, die Puerta del Sol, den bekanntesten Platz Madrids. Auf die daran anschließende erfolgreiche Mobilisierung in ganz Spanien reagierten die staatlichen Apparate mit Gewalt und Kriminalisierung. Nach der brutalen Räumung der Plätze streute die Bewegung in die Barrios, die Nachbarschaften, ohne zu zerstreuen. In den Stadtteilen finden seither immer wieder Versammlungen, Assemblées statt, in denen weiter nach Praxen für die Erringung einer echten Demokratie gesucht wird. Mit dieser Kritik der repräsentativen Demokratie ist auch die massive Legitimationskrise der beiden ehemaligen Volksparteien verbunden, welche für die Krise und ihre Verschärfung verantwortlich gemacht werden. Nachdem die bis 2011 regierende spanische Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE, bei den Wahlen ein Debakel erlitt und die rechtskonservative spanische Volkspartei, PP, eine absolute Mehrheit erringen konnte, liegt auch sie in Umfragen bei nur noch 25%. Wie das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit gegen die konstituierenden Prozesse des Widerstands von unten in Stellung gebracht wird, lässt sich anhand einer der erfolgreichsten Projekte veranschaulichen. Die Plattform der Betroffenen der Hypothek, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, ist ein Kollektiv aus hunderten von lokalen Gruppen, die Menschen unterstützt, die von Zwangsräumung bedroht sind. Trotz gigantischem Leerstand sind seit Beginn der Krise mehr als 400.000 Wohnungen zwangsgeräumt worden. Neben der gewaltfreien Verhinderung von Räumungen und der rechtlichen und strategischen Beratung von Betroffenen hat die Initiative 2013 auch eine Gesetzesvorlage über einen Volksbegehren eingebracht. Das mit 1,4 Millionen UnterstützerInnen zweiterfolgreichste Volksbegehren in der spanischen Geschichte zielt auf ein Räumungsmoratorium für Betroffene, die andernfalls sozial gefährdet wären, möchte eine Gesamttilgung der Schulden, wenn die entsprechende Immobilie der Bank übertragen oder zwangsgeräumt wird, und die Vergabe von leerstehenden Immobilien gegen eine Sozialmiete. Da die Umsetzung der Gesetzesvorlage aber verwässert wurde, ging die PAH seit dem Frühjahr 2013 verstärkt dazu über, durch öffentlichen Protest den Druck auf die Regierungspartei PP zu erhöhen. Dass die PAH es gratis gegen Abgeordnete einsetzt, die sich öffentlich gegen den Gesetzesvorschlag stemmen und die Interessen der Banken verteidigen, hat die PP dazu veranlasst, die es gratis als kriminelle Handlungen zu bezeichnen. Dass Grundrechte, vor allem das Recht auf Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit, gerade solche konstituierenden Prozesse zur Neubegründung der Demokratie schützen, hielt der Präsident des Obersten Gerichtshofs Gonzalo Moliner im April 2013 fest. Die Eskratis seien eine Form der Ausübung von Grundrechten. Zwar werde die Privatsphäre der betroffenen PolitikerInnen eingeschränkt, allerdings wäre dieser Eingriff durch das Recht auf Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit gerechtfertigt. Obwohl diese Rechtsansicht im Mai 2013 auch gerichtlich bestätigt wurde, will das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit nun die Eskratis mit einer Geldstrafe von bis zu 600.000 Euro belegen. Nachdem der mit der EU institutionell nicht verbundene Europarat schon im Herbst 2013 die spanische Polizei aufgrund ihres unverhältnismäßigen Einsatzes von Gewalt gegen die Protestbewegung kritisiert hatte, sah sich Anfang Dezember 2013 sein Menschenrechtskommissar Niels Muzniecks erneut zu einer Stellungnahme veranlasst. Das Gesetz der bürgerlichen Sicherheit sei mit dem Recht auf Versammlungsfreiheit unvereinbar, so Muzniecks. Die EU-Kommission ließ hingegen verlautbaren, dass sie die Entwicklung in Spanien nicht kommentieren könne, dass es sich um eine nationale Angelegenheit handele. Dass mit dem Gesetz der bürgerlichen Sicherheit genau jene Protestformen kriminalisiert und mit hohen Geldstrafen belegt werden sollen, die die Bewegung in Spanien in ihren Suchprozessen entwickelt hat, ist kein Zufall. Es geht mit der Herausbildung eines autoritären Wettbewerbsetatismus aber nicht nur um die Bewahrung bürgerlicher Sicherheit und der damit verbundenen Verteidigungs- und Eigentumsverhältnisse, sondern auch um die Eindämmung der wahrhaftigen Explosion demokratischer Ansprüche.
In der Wochenzeitung Freitag wurde Ende Januar über die neuen Drohnenpläne der Bundesregierung berichtet und diesen Artikel wollen wir euch jetzt zu Gehör bringen und er heißt Leise Töne zu lautlosen Killern. Die Regierung gibt sich zurückhaltend, dabei wird längst mit Steuermitteln an Kampfdrohnen geforscht.
Als die neue Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kurz nach ihrer Ernennung im Dezember zu den deutschen Truppen nach Afghanistan reiste, stand die CDU-Politikerin den Journalisten für viele Fragen und Bilder zur Verfügung. Sie ließ sich vor Hubschraubern und Panzern fotografieren und erklärte, dass der Schutz der Bundeswehrsoldaten oberste Priorität habe. Nur um ein Waffensystem machte die Ministerin einen weiten Bogen. Die Drohne vom Typ Heron. Von der Leyen wollte auch keine Fragen zur Anschaffung unbemannter Luftfahrzeuge beantworten. Das Thema ist heikel. Schon vor dem über 500 Millionen Euro teuren Eurohawk-Debakel stand die deutsche Bevölkerung der Anschaffung von Drohnen skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die neue Regierungskoalition ist daher bei offiziellen Verlautbarungen sehr vorsichtig geworden. Doch hinter den Kulissen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, der deutschen Armee nicht nur Überwachungs-, sondern sogar Kampfdrohnen zur Verfügung zu stellen. Die Rüstungsindustrie forscht an den neuen Waffen, zusammen mit Universitäten, großzügig finanziert mit deutschen Steuergeldern. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende wurde das Drohnenthema zugunsten des Ukraine-Konflikts zwar von der Tagesordnung genommen, man kann aber getrost davon ausgehen, dass die hochrangigen Militärs und Rüstungslobbyisten in den Hinterzimmern durchaus über die Zukunft der Drohnen reden werden. In Deutschland haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme werden wir alle damit im Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Das gilt insbesondere für neue Generationen von unbenannten Luftfahrzeugen, die über Aufklärung hinaus auch weitergehende Kampffähigkeiten haben. Verteidigungsministerin von der Leyen betonte vor wenigen Tagen nochmal den sensiblen Umgang mit dem Thema. Es wäre falsch, das Unbehagen der Bevölkerung gegenüber unbemannten Waffensystemen einfach zu ignorieren. SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier verkündete vor seiner Ernennung zum Außenminister sogar, dass es in dieser Legislaturperiode keine Entscheidung über den Kauf bewaffneter Drohnen geben werde. Und auch das Verteidigungsministerium spricht momentan davon, dass in diesem Jahr nur über die Beschaffung unbewaffneter Aufklärungsdrohnen entschieden werde. Sind Kampfdrohnen also vom Tisch? Nein, meint der Politikwissenschaftler Thomas Micken von der militärkritischen Nichtregierungsorganisation Informationsstelle Militarisierung. Um das Thema politisch konsensfähig zu machen, schafft man zunächst unbewaffnete Drohnen zu Aufklärungszwecken an, die aber innerhalb kürzester Zeit bewaffnet werden können. Beispielsweise habe die niederländische Armee gerade die Beschaffung von 4 unbewaffneten General Atomics MQ-9 Drohnen beschlossen. Die MQ-9, die den Beinamen Reaper, Sensenmann, trägt, wird von der USA-Armee schon lange mit Waffen bestückt und gegen Islamisten in Afghanistan und Pakistan eingesetzt. Dabei sterben auch immer wieder Zivilisten. Der Verkauf von 3 unbewaffneten MQ-9 Drohnen nach Deutschland samt den dazugehörenden Bodenstationen wurde vom US-Kongress bereits im Frühjahr 2013 genehmigt. Der Kaufpreis soll sich auf 223 Millionen Euro belaufen. Die Bundesregierung muss nur noch zusagen. Das wäre quasi der Kauf einer Kampfdrohne ohne Munition. Aber Munition ist schnell beschafft, erklärt Drohnenexperte Micken. Es gibt für die Bundeswehr aber noch einen anderen Weg zur Kampfdrohne. Viele Rüstungsunternehmen forschen gerade in Zusammenarbeit mit Universitäten an unbenannten Luftfahrzeugen, sagt Micken, der die Ergebnisse seiner Recherchen vor kurzem in einem Drohnenforschungsatlas zusammengefasst hat. Über die Hochschulen beteiligt sich auch der deutsche Staat an der Finanzierung. Die Summen sind nicht öffentlich bekannt. Ein Beispiel: In Manching bei München entwickelt die Airbus-Tochter Cassidian gerade eine Drohne mit der Bezeichnung Sagitta. Die ersten Flügel sind für 2015 geplant. Im Jahr 2006 hob bereits die Cassidian-Drohne Barracuda zu ersten Testflügen ab. Das Gerät trug bereits das Logo der Bundeswehr. Deutsche Militärs machen bereits Druck. In Interviews sprachen sich der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, der Wehrbeauftragte und der kommandierende deutsche General in Nordafghanistan für eine schnelle Beschaffung von Kampfdrohnen aus. Diese könnten die eigenen Truppen im Einsatz begleiten und in Notsituationen sofort eingreifen. Die Frage, ob die Bundeswehr Kampfdrohnen anschaffen soll, ist somit auch eine nach zukünftigen Auslandseinsätzen. Bewaffnete Drohnen helfen bei Militärinterventionen. Für die Verteidigung des Bundesgebiets sind sie nicht geeignet. Selbst wenn die Bundesregierung neue Großdrohnen beschaffen würde, bleiben Probleme mit der Zulassung. Die Eurohawk-Drohne ist am fehlenden Kollisionsschutz gescheitert. Nun versuchen Rüstungsindustrie und Bundeswehr, das Problem kreativ zu lösen. Es gibt Konzepte, die vorsehen, dass große Drohnen der Bundeswehr gar nicht in Deutschland stationiert werden, berichtet Thomas Micken. Die Piloten werden schon heute oft im befreundeten Ausland ausgebildet, etwa in den USA oder in Israel. Wären die Drohnen im Ausland stationiert, würde man die Zulassungsproblematik umgehen. Offen hingegen bleibt die Frage, warum Drohnen im deutschen Luftraum zu gefährlich sind, ihr Einsatz in anderen Ländern aber in Ordnung sein soll. Mittlerweile ist das Thema auch in der deutschen Friedensbewegung angekommen. Aktivisten haben sich bundesweit organisiert und eine Kampagne gegen Drohnen gestartet. Sie sammeln Unterschriften gegen Kampfdrohnen, veranstalten Informationsabende und andere Aktionen. Im Dezember protestierten die Militärkritiker vor dem AFRICOM, dem für Afrika zuständigen Regionalkommando der US-Armee in Stuttgart, welches die Drohnenangriffe auf dem Kontinent koordiniert. Unterstützt wurden die Aktivisten dabei von der US-Autorin Medea Benjamin, die ihr gerade in Deutschland veröffentlichtes Buch Drohnenkrieg vorstellte. Auch zu niederländischen und britischen Antidrohnenaktivisten haben die deutschen Friedensbewegten Kontakt. Im Oktober soll es einen bundesweiten Aktionstag geben. Auch wenn die Antidrohnenbewegung noch am Anfang steht, die Militärkritiker haben oft Grund zur Freude, denn die bislang angeschafften Bundeswehrdrohnen stürzten immer wieder ab, werden zerstört oder vermisst. Bislang trifft das auf jede 6. Drohne zu. Unter den Verlusten sind auch alle 3 ursprünglich von der Bundeswehr für den Einsatz in Afghanistan geleasten Heron-Drohnen. Die Bundeswehr beschaffte danach neue Heron-Drohnen. Der Leasingvertrag für diese Pannendrohnen wurde übrigens gerade bis April 2015 verlängert. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb sich Ursula von der Leyen bei ihrem Afghanistan-Besuch im Dezember nicht mit der Drohne ablichten lassen wollte. We'll be right back.
Auch die Bundesrepublik hat viele Überwachungspläne, Überwachungsprogramme. Eins dieser Überwachungsprogramme ist die elektronische Gesundheitskarte. Gegen diese wird seit Jahren protestiert. Und wir wollen euch zu diesem Thema einen Artikel von digitalcourage.de vorstellen und wie es eigentlich aussieht mit den Passfotos, die ihr eventuell eingeschickt habt. Da behauptet wurde, dass die alte Gesundheitskarte ab dem 01.01.2014 nicht mehr gelten würde.
Elektronische Gesundheitskarte rechtswidrig? Das Hamburger Abendblatt berichtet, dass die elektronische Gesundheitskarte womöglich rechtswidrig ist. Das Blatt beruft sich auf ein bislang geheimes Gutachten, das der Redaktion vorliegt. Das Problem an der elektronischen Gesundheitskarte ist demnach, dass die Krankenkassen versäumt haben zu prüfen, ob das eingeschickte Bild auch die versicherte Person zeigt, obwohl sie dazu verpflichtet seien. Auch uns haben zahlreiche Betroffene schon geschildert, dass ihre eingeschickten Bilder nicht geprüft worden seien. Das Hamburger Abendblatt berichtet von Fotos, die Brad Pitt oder Lady Gaga zeigen, nicht bemängelt worden seien. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die das Gutachten erstellt hat und die Vertretung aller niedergelassenen Ärzte in Deutschland ist, findet es mehr als problematisch, dass hier geschludert wurde. Rein rechtlich müssten die Fotos geprüft werden, sonst ist die elektronische Gesundheitskarte insgesamt nutzlos. Denn wenn demnächst auch sensible Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden, muss sichergestellt sein, dass die Daten auch zum Karteninhaber gehören. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wirft den Krankenkassen deshalb vor, die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt zu haben. Aber ist das Foto denn so wichtig? Das Hamburger Abendblatt fasst die Frage so zusammen. Die Karte ist in der Kommunikation zwischen Versicherten und Krankenkassen ein Identitätsnachweis. Weitere gesetzliche Regelungen sehen das ebenso. Wenn man auf Sozialdaten wie persönliche Gesundheitsangaben zugreift, muss die Identität juristisch geprüft sein. Hier tut sich ein gewaltiges Dilemma auf. Ist die Karte so zu behandeln wie ein Personalausweis, hätte das Bild geprüft werden müssen. Man müsste also jetzt alle Karten austauschen oder nachidentifizieren. Ist die elektronische Gesundheitskarte kein Identitätsnachweis, ist sie wertlos. Denn für künftige Anwendungen wie das Speichern von Medikamenten, Diagnosen oder Notfalldaten braucht man die letzte Gewissheit, ist der Mensch auf der Karte auch der, der sie gerade beim Arzt vorlegt. Sonst gibt es Tote, sagt ein Hamburger Arzt, der ungenannt bleiben möchte. Soweit das Hamburger Abendblatt. Es zeigt sich also wieder einmal, es gibt gehörige Probleme bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, die einfach nicht wegzudiskutieren sind. Statt dieses Projekt also mit immer neuen Milliarden am Leben zu erhalten, sollten die Kassen schnellstmöglich die Notbremse ziehen, die elektronische Gesundheitskarte auf Eis legen. Denn wenn die Kassen schon so schlampig in der Fotofrage handeln, wie sicher und vertrauensvoll sind dann erst die späteren zentralen Server, auf denen Gesundheitsdaten gespeichert werden. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere könnt ihr online erfahren unter medienspiegel.blogsport.de oder wir hören uns wieder am zweiten Donnerstag im März oder die Wiederholung eben halt am zweiten Freitag im März. Tschüss.